SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Stefan Busch. Guten Tag. Es ist wohl die Meldung des Tages. Julian Assange ist frei. Der durchaus umstrittene Whistleblower ist inzwischen in der australischen Hauptstadt Canberra angekommen. Assange hatte von 2010 an geheimes Material vom Einsatz der US-Streitkräfte im Irak und in Afghanistan veröffentlicht. Die USA warfen ihm deshalb Spionage vor. Assange verschanzte sich jahrelang in der ecuadorianischen Botschaft in London, wurde später verhaftet und saß schließlich 5 Jahre lang in Haft. Jetzt ist er frei. Anna-Lou Beckmann.
Am Morgen gab das US-Bezirksgericht auf der Pazifikinsel Saipan grünes Licht für den Deal zwischen dem WikiLeaks-Gründer und den amerikanischen Justizbehörden. Zuvor hatte Assange sich in einem Punkt schuldig bekannt. Im Gegenzug entfalle eine weitere Gefängnisstrafe in den USA. Die gilt aufgrund seiner bereits verbüßten Haftzeit in London als abgegolten. Das US-Justizministerium bestätigte nach der Anhörung in einer Mitteilung, dass der Fall damit offiziell abgeschlossen sei. Die Richterin soll von einem verfrühten Geburtstagsgeschenk gesprochen haben. Assange wird kommende Woche 53. Weiter wird die Richterin zitiert, sie hoffe für Assange beginne sein neues Leben auf positive Weise. Seine Ehefrau Stella, die mit den beiden gemeinsamen Kindern in Australien auf ihn wartet, jubelte in den sozialen Netzwerken. Dort schrieb sie, sie könnte nicht mehr aufhören zu weinen. Assanges Anwälte sprachen von einem historischen Tag. Er habe in seinem Kampf für freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit enorm gelitten.
Die NATO bekommt einen neuen Generalsekretär. Das ist eigentlich schon ein paar Tage lang bekannt, jetzt aber offiziell. Der niederländische Regierungschef Rutte wird das Amt übernehmen vom bisherigen NATO-Chef Stoltenberg. Amtsantritt ist für Rutte der 1. Oktober. Stoltenberg wollte eigentlich schon länger nicht mehr, verlängerte aber, weil es keinen Nachfolger gab. Das hat sich nun geändert, da Rutte als Regierungschef in den Niederlanden ausscheidet. Den neuen Posten übernimmt er in einer schwierigen Phase. Zum einen ist da der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zum anderen stehen die USA womöglich vor der Wiederwahl eines Präsidenten Trump, der den USA eine schwächere Rolle im Bündnis geben will. Die NATO beschäftigt heute auch den Bundeskanzler. Sie ist nämlich einer der Hauptpunkte in der Regierungserklärung von Olaf Scholz. Diese hält er in diesen Minuten im Bundestag. Konkret geht es in Sachen NATO um den NATO-Gipfel, der Anfang nächsten Monats in Washington ist. Außerdem spricht Scholz zum Europäischen Rat, der morgen in Brüssel beginnt. Schon klar ist, dass dabei EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen für eine zweite Amtszeit offiziell nominiert werden soll. Im Europäischen Parlament wird sie später tatsächlich gewählt. Ob das wirklich die einzigen Themen im Zusammenhang mit der Regierungserklärung sein werden, muss ich aber erst noch zeigen. Traditionell gibt es nämlich nach der Kanzlerrede die Antwort der Opposition und die hat vielleicht noch Fragen zu anderen Bereichen. Es ist wahrscheinlich das beliebteste Urlaubsland in Zentralafrika, vielleicht war es das aber nur. Kenia. Eigentlich schwärmen die Urlauber dort von Regenwäldern, von wilden Tieren und schönen Stränden. Jetzt aber sehen sie zu, dass sie wegkommen. Denn gestern ging die Polizei mit scharfer Munition gegen Demonstranten vor, die sich gegen eine Steuerreform gewandt hatten. Die Demonstranten stürmten das Parlament und setzten es teilweise in Brand. Präsident Ruto kündigte an, er werde jetzt das Militär gegen die Protestierenden einsetzen. Es gibt ohnehin schon 13 Tote. Und Ruto geht noch anders gegen sie vor, berichtet Navina Kotor aus Nairobi.
Soziale Medien wie die Plattform X oder WhatsApp, über die sich die Demonstranten organisiert hatten, sind nicht mehr oder nur sehr schlecht erreichbar. In ganz Kenia waren Menschen auf der Straße, um die geplanten Steuererhöhungen zu verhindern. Viele Menschen in Kenia haben bereits jetzt mit hohen Lebenshaltungskosten zu kämpfen. Aber Kenias Staatskasse ist leer. Das Land ist im Ausland hochverschuldet.
Kennen Sie die Zugspitze? Sie ist nicht nur der höchste deutsche Gipfel, nein, sie bietet auch eine fantastische Fernsicht, wenn es denn nicht gerade wolkig ist. Und sie ist morgen Schauplatz des Alpenklimagipfels. Um was es da geht, erklärt sich von selbst. Die Glaziologin Dr. Andrea Fischer macht im SWR-Gespräch auch deutlich, das, was passieren muss. In den vergangenen beiden Jahren, so Fischer, sind die Gletscher um durchschnittlich 3 Meter zurückgegangen. So viel wie noch nie. Die gesamte Gletschermasse hat um ein Zehntel abgenommen. Für die Vegetation hat das enorme Auswirkungen, für die Menschen dagegen nicht so arg, sagt Fischer. Gewohnheiten müsse man aber schon ändern.
Wir müssen eine gewisse Mobilität haben. Wir sind gewohnt, sehr statisch zu denken, im Unterschied zu den nomadischen Gesellschaften, die vor Jahrtausenden es schon geschafft haben, sich an den Klimawandel, an deutlich größere Klimaänderungen, als wir sie heute momentan noch haben, anzupassen. Und wir müssen mehr an unserer eigenen Mobilisierung, an unserer Lebensweise arbeiten. Und dann haben wir sehr gute Chancen, klimafit zu werden.
Oh, Dänemark. Dänemark ist der Gegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM am Samstagabend. Dänemark. Die Älteren werden sich erinnern, 1992 in Schweden. Dänemark kam aus dem Urlaub, denn die Mannschaft kam nur ins Turnier, weil Jugoslawien ausgeschlossen wurde, wegen des Krieges dort. Tja, und Dänemark kam ins Finale und gewann 2:0 gegen Deutschland. Deshalb sagt unser Sportreporter Sven Pistor auch,
das ist vielleicht auch so das Problem, dass die Dänen relativ locker aus einer Außenseiterrolle heraus da reingehen können. Aber überzeugt haben sie mich in der Gruppenphase überhaupt nicht. Das war in beiden Spielen, also sowohl bei Dänemark gegen Serbien, das endete 0:0, als auch bei England gegen Slowenien, Fußball zum Abgewöhnen.
Klingt beruhigend, aber wir werden sehen. Am Samstag ab 21 Uhr.
Fokus Südwest.
Es nimmt gefühlt kein Ende. Wieder gibt es im Südwesten Unwetter, wieder gibt es Hochwasser und wieder verzweifeln die betroffenen Skier. Dieses Mal hat es die Bodenseeregion getroffen. Heftige Niederschläge haben dort innerhalb kurzer Zeit für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. Der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde Deckenhausertal, Fabian Meschenmoser, sagte im SWR.
Also wir haben jetzt tatsächlich vollgelaufene Straße und Keller. Wir hatten ca. 20 bis 30 Einsatzmeldungen. Innerhalb ein paar Minuten. Wir haben teilweise Stromausfall von der MBW gemeldet bekommen, gewisse Stationen, und haben zwei Hangrutsche. Einmal bei Rock und Beuren, ein Hangrutsch, wo auf die Straße ging, und einmal bei Wattenberg. Und ja, jetzt hat es zwar wieder ein bisschen nachgelassen, aber es kam schon wieder eine nächste Unwetterwarnung. Von daher sind wir immer noch tatkräftig unterwegs.
Und es ist weiterer Regen angesagt. Am Nachmittag und Abend soll es auch die Mitte und den Norden Baden-Württembergs treffen. Rheinland-Pfalz hat wohl zumindest heute noch Glück. Dazu passt ein Forschungsprojekt, das heute in Ahrbrück in Rheinland-Pfalz durchgeführt wird. Dort wollen Wissenschaftler herausfinden, wie man die Auswirkungen von Hochwassermassen besser managen kann, wie man sich also vorbereiten kann. Der Ortsteil Pützfeld wird deshalb zum Testgelände, Nada Fibes berichtet.
Für das Forschungsprojekt haben sich verschiedene Akteure zusammengeschlossen, darunter die Universität Trier, die Hochschule Koblenz und das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Die Forschungsgemeinschaft will untersuchen, wie Wassermengen schadlos durch Wohngebiete abgeleitet werden können und somit Gebäude, aber auch Menschen bei Starkregen geschützt werden können. Unterstützt werden sie dabei von der Freiwilligen Feuerwehr Ahrbrück. In Pützfeld sollen demnach kleine Gewässerströme simuliert werden. Der Wasserabfluss wird mit Drohnen beobachtet. Die Daten daraus sollen künftig dabei helfen, Maßnahmen zur Hochwasser- und Sturzflutvorsorge zielgenau zu planen und umzusetzen. Während der Forschungsarbeit kann es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Pützfeld kommen.
Eine Möglichkeit, wenn auch eine langwierige, ist sicher die Renaturierung. Auch in Innenstädten kann das funktionieren, wie sich in Linz am Rhein zeigt. Die Stadt und der Verein Naturgarten wollen anderen nun helfen und haben deshalb Gemeinden und Städte aus ganz Deutschland eingeladen. Michael Häusler mit Einzelheiten.
Eine hohe Naturwiese vor dem Rathaus, heimische Sträucher und Wildpflanzen zwischen Schule und Kindergarten, ein grünes Biotop am Altenheim. Nach Angaben der Stadt Linz hätten viele Kommunen mittlerweile verstanden, wie wichtig es sei, grüner und naturnaher zu werden, aber in den Rathäusern und Bauhöfen fehle oft das Fachwissen. Das werde bei den Regionaltagen für das öffentliche Grün in Linz nun vermittelt, bei Vorträgen und Führungen durch die Stadt. Denn Linz sei ein Vorreiter in Sachen Biodiversität und Artenvielfalt. Hier könne etwa spielhaft gezeigt werden, wie bunte Naturwiesen angelegt und gepflegt werden.
Und sonst so?
Müssen die Polizisten bei der EM in Stuttgart mal, nämlich ihrem Ärger Luft machen. Sie können oft nicht müssen, weil es zu wenig Toiletten für sie gibt. Und zu wenig Essen, dass man überhaupt müssen muss. Die Landesregierung hat jetzt reagiert. Es gibt 12 neue Toilettenhäuschen am Cannstatter Wasen. 12. Für 2500 Polizistinnen und Polizisten. So viele waren es zumindest beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn. Aber immerhin, die Einsatzkräfte sollen jetzt genug zu essen bekommen. Sie können nachbestellen, wenn ihnen die Lunchpakete nicht reichen. Und die bestehen immerhin aus 2 Brötchen, 2 Schnittchen und einem Apfel. Also bitte.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.